Dieser Podcast wird präsentiert von der Zahl 2. Denn wie sagte schon ein anonymer britischer Philosoph, ich hätte gern ein Bier und dann noch eins.
Da liegt so viel Schund, den es zu erkunden gibt, tief unten auf dem Grund, wo dich niemand sieht. Also tauch doch mit zum Riff, du wirst es nicht bereuen, denn aus des Trash-Tauchers Griff kannst du dich nicht befreien.
Feliz Navidad, Feliz Navidad, Allö, Allöchen, ihr da draußen, seid ihr auch mal wieder hier gelandet? Ich habe gedacht, ich singe heute mal zum Eingang, furchtbar. An alle, die jetzt dran geblieben sind und nicht abgeschaltet haben, ho, ho, herzlich willkommen zurück hier beim Trash-Taucher in den wunderbaren Dezemberwochen zu den wunderbaren Podcasts rund um das Fest der Hiebe. Ach, haha. Und wie hat euch der Auftakt gefallen? Christmas Bloody Christmas. Ja, ich hoffe, wenn ihr denn jetzt den zweiten Podcast hier hört, dass er dann vielleicht schon erschienen ist und ihr euch dann ein Bild davon machen könnt. Ansonsten bringe ich euch heute zwei in Zahlen, zwei in Fingern, zwei in Füßen. Nee, besser nicht. Aber lassen wir es bei der Zahl 2 Filme näher aus España, die, ja, ich wollte eigentlich nur einen besprechen, aber ich konnte mich nicht entscheiden und dann habe ich tatsächlich noch einen spontan entdeckt und habe gedacht, hey, komm, machst du mal ein Double Feature? Hä? Andere Podcasts machen das doch auch. Warum nicht der Trash-Taucher öfter? Warum mache ich nicht so oft Double Feature? Das ist eine gute Frage, ich glaube. Wenn ich über einen Film quatsche, ist es für viele schon genug für eine Woche. Wenn ich jetzt über zwei quatsche, ich weiß ja nicht, ob dem einen oder anderen dann die Synapsen durchbrennen. Ich übernehme keine Gewähr, dass ihr hier mental wohlbehalten wieder aus dem Podcast rauskommt, falls ihr so reingekommen seid. Aber ich kann versprechen, wenn ihr den Podcast fertig hört und ihr fühlt euch vorher scheiße, also, beschissener kann es euch dann nicht mehr gehen, eher besser. Das ist so die Erfahrung jetzt aus fast 3 Jahren Podcast-Ding hier bei, ja, allen Anbietern, wo ihr das gerade hören könnt. Gibt ja da eine ganze Handvoll. Und das Schöne ist, bevor ich hier einsteige mit den beiden spanischen Slasher-Filmen, die natürlich sehr weihnachtlich sind, habe ich erstmal was zu gestehen. Ich habe nämlich heute beim Aufnehmen, ich habe vergessen, mir meine Brille zu holen und ich finde es auch gerade nicht. Deswegen muss ich jetzt hier gerade versuchen, möglichst mit einem Auge zu lesen, was in meinen Notizen steht und ob ich Ausschlag habe hier in Ultraschall und parallel noch auf dem anderen Bildschirm zu lunzen, was ich da noch stehen habe. Also ich arbeite hier immer mit 3 Monitoren und ohne Brille ist es echt so ein Kling, 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 immer so hin und her gezwinkere. Und das Schlimme ist, ich weiß nicht, kennt ihr das? Wenn ihr 3 Monitore habt und ihr öffnet ein Programm, also ich arbeite hier mit einem Mac. Ich weiß manchmal nicht, auf welchem Monitor jetzt zum Beispiel mein OneNote aufploppt. Und dann ist das immer so ein bisschen Rätselraten. Vor allem, wenn ich keine Brille habe, ist es manchmal irgendwo ganz winzig in der Ecke, weil ich 1 Milliarde Fenster immer offen habe. Und dann übersehe ich das manchmal. Und dann drücke ich es 5 Mal und ich raff nicht, wo jetzt gerade meine Notizen aufgegangen sind. Also, falls ich heute mal ein bisschen rumhasple, also mehr als sonst, dann ist das keine Ausrede. Ach, furchtbar. So, steigen wir ein. Und zwar habe ich erst einen Film, der ja kein richtiger Slasher ist, eher so eine Art Kinderslasher? Gibt's sowas? Ich weiß ja nicht. Also er ist auf jeden Fall eher spannend als brutal. Aber trotzdem wollte ich ihn mit reinbringen. Und danach gibt's dann was für die Metzl Boys and Girls. Also ist heute für jeden was im Stiefel gelandet. Auch wenn heute nicht mehr Nikolaus ist, wenn ihr das hört. Ey, ich habe manchmal vergessen, in meine Stiefel zu gucken, weil ich ziehe nicht jeden Tag Stiefel an. Und dann findest du dann eine Woche später dann irgend so eine geschmolzene Restpampe, die mal ein Snickers war. Und denkst du so, oh, ja geil. Kann man vielleicht doch einfrieren und dann noch essen? Das geht bestimmt, aber ich glaube, das schmeckt nicht mehr so geil. Die Schokolade wird ja dann doch eklig, wenn die geschmolzen ist und wieder fest wird. Dann wird die so porös und schmeckt auch alt. Ach, ich hasse alte Dinge. Ach. Ich hasse mich zum Glück selbst noch nicht, so alt bin ich noch nicht. Oh ja. So alt ist auch der erste Film noch nicht, über den ich heute spreche. Denn es ist ein Fernsehfilm. Ja, ein spanischer Fernsehfilm. Ja, in Spanien schaut man auch Fernsehen. Wer es noch nicht gewusst hat, herzlich willkommen hier beim unterkulturellen Unterricht des Trash-Tauchers. Ich weiß gar nicht, was Trash-Taucher auf Spanisch heißt. Ich hatte mal Spanisch in der Schule, aber ich war furchtbar schlecht. Ich hatte immer Probleme mit den Vokabeln. Ich habe nie die richtigen Zeitformen gewusst. Und vor allem war ich einfach viel zu faul, irgendwas zu machen. Deswegen war das so schön. Ich hatte in der 10. Klasse hatte ich Spanischunterricht als BP, Wahlpflichtkurs. Das heißt, ich hatte irgendwie die Wahl. Ich weiß gar nicht mehr zwischen was. Ich habe auf jeden Fall Spanisch genommen, weil ich gedacht habe, hey, eine Sprache lernen. Das wäre doch mal was, außer Englisch, was bei mir nicht sonderlich ausgeprägt war zu dem Zeitpunkt. Und da habe ich mir gedacht, jo, lernst du mal Spanisch, damit du, ja, Motivation für jeden wahrscheinlich, damit du im Urlaub mal ein Bier bestellen kannst. Oder irgendein anderes Getränk in einer Theke eurer Wahl. Auf jeden Fall war ich nicht sehr gut darin. Und das hat auch meine Lehrerin gemerkt, die, ja, körperlich sehr klein geraten war, aber stimmlich sehr groß. Das heißt, sie hat gefühlt den halben Unterricht damit verbracht, enttäuscht von mir zu sein und laut, wenn ich mal wieder verkackt habe. Da hat sie immer geschrien, oh, Stefan. Also im Spanischen müsst ihr euch angewöhnen. Man hat immer so ein Pseudolüffeln. Es ist sehr feucht zum Teil. Wenn du sehr nah an jemandem dran stehst, also meine Lehrerin war immer sehr feucht in der Aussprache, und sie hat immer Stefan gerufen. Und dann war ich war der Einzige im Kurs, der so hieß, obwohl ich nicht Stefan heiße, aber sie konnte nicht Steffen aussprechen. Ja, long story short, ich hatte zum Glück einen Leidensgenossen. Grüße an den Freddy, der wahrscheinlich nicht meine Podcasts hört, aber mit dem ich zusammen schlecht war in Spanisch und wir hatten eine Chance. Wir haben eine Chance bekommen, den Kurs zu bestehen, weil wir standen eigentlich beide auf einer 5. Und damit wären wir durchgefallen und hätten den Kurs wiederholen müssen oder irgendwie in einer anderen Form wiederholen müssen. Aber wir haben eine Chance bekommen. Wir sollten ein Referat halten. Ein Referat über ein Bundesland in Spanien. Also es sind ja Regionen, es sind keine Bundesländer in dem Sinn, aber es sind Regionen. Und wir haben das extrem interessante und vor allem extrem bekannte Bundesland bzw. die Region Extremadura bekommen. Und niemand kennt Extremadura. Habe ich mich mit einem Spanier unterhalten und er hat auch gemeint, ja, da habt ihr ja die spannendste Region überhaupt bekommen. Die ist zwar historisch gesehen ganz interessant, weil da viele maurische Burgen etc. Noch zu finden sind, die heute extrem besuchenswert sind. Und ich glaube, ist es Öl oder Wein? Ich glaube, Trauben aus Extremadura sind auch sehr bekannt. Irgend sowas in die Richtung. Aber ansonsten kennt es halt keiner. Und das ist eine ziemlich große Region. Das heißt, du kannst ziemlich viel über ziemlich viel nichts erzählen. Und wir haben es hinbekommen, Achtung, von denn 5, die schon eigentlich fix ins Zeugnis eingraviert war, auf eine 4- zu kommen durch dieses furchtbar schlechte Extremadura-Referat. Wir haben dann da gestanden vor versammelter Mannschaft und haben uns einen abgestammelt und wir hatten eine PowerPoint und alles, aber wir haben es, es gab damals noch nicht so wirklich gute Übersetzer, also Google-Übersetzer war damals noch sehr, sehr scheiße und deswegen waren wir dann auf Wörterbücher und was weiß ich was angewiesen, haben uns da irgendwas in den einfachsten Satzformen, die wir irgendwie zusammenbekommen haben. Also unser Referat bestand eigentlich nur aus Hauptsätzen und auch nur in der Gegenwart gesprochen. Also wir haben sämtliche Zeitformen vermieden. Nach 2 Minuten habe ich gesehen, wie unsere Lehrerin, die stand natürlich in der ersten Reihe, einfach nur den Kopf hat sinken lassen und die Hände über den Kopf zusammengeschlagen hat. Und am Ende hat sie gesagt, okay, Jungs, ihr kriegt eure 4, bitte besucht nie mehr einen Unterricht bei mir. So, nur mal kurzer Exkurs dazu, ist vielleicht ganz interessant. Ich mag die spanische Sprache und ich mag auch spanische Filme. Und deswegen ist es auch immer mal wieder ein Erlebnis, so ein bisschen zu wusten und zu wühlen im spanischen Filmmarkt. Und ich finde auch gerade im Fernsehen gibt es immer sehr extrem interessante Dinge auf dem spanischen Markt zu entdecken. Und hier bin ich jetzt über eine Mystery-Horror-Filmreihe gestolpert, von der ich nicht wusste, dass es sie gibt. Und zwar nennt die sich Películas para no dormir. Grob übersetzt, Filme gegen das Einschlafen. Und da gibt es tatsächlich eine Historie dahinter, denn ihr kennt ja alle sicherlich 100.000% Twilight Zone. Also aus den 50er, 60er Jahren und wurde dann noch x-mal wiederbelebt und keine Ahnung und fortgesetzt. Ja, und es gab natürlich, weil das ein sehr, sehr bekanntes oder sehr, sehr populäres US-amerikanisches, ja, Anthologieformat war, also es bestand hier immer aus verschiedenen Geschichten, oft mit einem Moderator oder was dazwischen, der eingeleitet hat, aber auch nicht immer. Es waren eigentlich selbstständige Filmepisoden, so ungefähr, ich glaube, eine Stunde lang. Und das hat natürlich auch zahlreiche Ableger gefunden. Ich weiß gerade gar nicht, ob es in Deutschland einen Ableger dazu gab. Ich kann mich zumindest nicht erinnern. Aber was ich gefunden habe, es gab in Spanien einen quasi Ableger davon und der hieß eben Historias para no dormir, also Geschichten gegen das Einschlafen oder in Deutsch ungefähr übersetzt Geschichten, bei denen du kein Auge zukriegst. Ja, kommt aufs selbe raus. Also es sind einfach spannende Mystery-Horror-Filme, die hier konzipiert wurden. Das war in den 60er bis in die 80er Jahre ist es gelaufen. Auch sehr erfolgreich, was ich so gelesen habe. Und es gab tatsächlich ein, ja, Revival. Wie es ja vieles, was mal im Fernsehen damals lief, auch heute wieder fährt. Ich finde es so ein bisschen Panne, wenn sie dann irgendwelche alten Spielshows wieder auspacken. Also das, da bin ich kein Freund von. Ich habe letztens mal in die aktuelle Neufassung von die 100.000 Mark Show geguckt. Nee, die war ja damals schon nicht geil. Und heute wirkt sie noch ungeiler, muss ich sagen. Aber, was ich sagen muss, die Películas para no dormir, die Anfang der 2000er konzipiert wurden im spanischen Fernsehen, die sind tatsächlich sehr interessant geworden. Vor allem, weil auch einige bekannte spanische Regisseure was dazu beigesteuert haben. Wie zum Beispiel Mateo Gil, Alex de la Iglesia zum Beispiel, Jean Balaguero und eben auch der Regisseur, der für den heutigen Auftaktfilm verantwortlich ist, Paco Plaza. Und Paco Plaza kennt ihr alle bestimmt. Denn Paco Plaza ist eigentlich nur durch eine Filmreihe wirklich, wirklich, wirklich international bekannt geworden, nämlich die Wreck-Filme. 2007 angefangen, ihr erinnert euch, wackelige Kamera, ein Reporterteam geht in ein Wohnhaus, in dem gerade ein Feuerwehreinsatz ist und wollen eigentlich die Feuerwehr bei ihrem nächtlichen Ablauf begleiten und ja, in diesem Hochhaus oder in diesem Wohnhaus bricht dann eben eine Seuche aus. Das Hochhaus wird abgeriegelt und sie stoßen auf ein düsteres Geheimnis, das in den oberen Etagen dazu geführt hat, dass Menschen sich verwandeln und das Team und die Feuerwehrleute angreifen. Genau. Und das hat ja noch ein paar Ableger nach sich gezogen. Ich weiß gar nicht, wie viele. Ich weiß, dass er die ersten 3 selbst gemacht hat. Ich glaube, es gibt aber auch einen 4. Da ist er aber nicht mehr dran beteiligt, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, genau. Der ist nämlich dann von Jean Balaguero, der ja zum Beispiel für Filme wie Darkness Kennt ihr den mit der Anna Paquin? Den liebe ich auch sehr, sehr. Der ist tatsächlich einer meiner frühen kindheitlichen Horrorerfahrungen gewesen von 2012. Also das spanische Kino ist, ja, man kommt nicht drum rum. Genau. Zurück zu Paco Plaza, und er hat eben auch Filme vor Rec gemacht. Also jetzt in jüngerer Vergangenheit hat er auch immer noch Filme gemacht. Ich glaube, am bekanntesten ist jetzt noch, oder am aktuellsten ist La Abuela. Ich weiß gar nicht, ob der im Kino lief. Ich glaube, der lief bei Netflix. Oh, das weiß ich jetzt gerade nicht. Aber er hat 2005, bevor er Rec gemacht hat, bereits einen Film eben beigesteuert zu dieser Películas-Filmreihe. Und der nannte sich Xmas Tale, beziehungsweise Suento de Navidad, also Abend der Weihnacht. Und er hat auf jeden Fall hier bewiesen, dass er, oder Geschichte der Weihnacht heißt es eigentlich, Entschuldigung, genau. Und er hat hier was vorgelegt, wo ich vorher noch nie von gehört habe, noch nie. Und ich bin zufällig darauf gestoßen, weil ich den bei Prime entdeckt habe, zum Ausleihen für 99 Cent. Das war einer von diesen Prime-Deals, das Xmas Tale oder Christmas Tale, wie er dann auch vermarktet wurde. Und das Schöne ist, ich war tatsächlich sehr angetan von dem Film, und deswegen habe ich gedacht, hey, ich muss euch von Xmas Tale erzählen. Worum geht es in Xmas Tale? Also nur zur Info, ich werde heute mal so die Einblendung weglassen, weil ich werde nicht so viel auf die Production oder was eingehen, weil das sind kleinere Filme, da sind jetzt auch viele Unbekannte dabei. Deswegen lasse ich das heute mal weg und laber lieber mal so ein bisschen rum. Na, sind wir uns einig? So. In Xmas Tale geht es um eine Gruppe von Kindern in den 80er Jahren, die ja sehr frei aufwachsen. Es ist Weihnachtswoche. Und sie finden beim Spielen im Wald eine Figur, eine Frau in einem Loch. Und diese Frau trägt einen Weihnachtsmannanzug. Und ja, die Jungs wollen eigentlich zur Polizei gehen und sie dort melden, aber der Polizist hat keine Zeit und will deswegen gar nichts erstmal von den Jungs wissen. Und sie bekommen dann aber mit, dass eine Bankräuberin gesucht wird. Und diese Bankräuberin sieht der Frau in dem Loch, ja, zum Verwechseln ähnlich. Und sie finden dann eben raus, dass sie 2 Millionen, ich habe gerade die spanische Währung von damals, Pesetas, auf jeden Fall hat sie sehr viel Geld einkassiert. Und genau, Peseten. Waren's, genau. Also, falls ihr euch gerade wundert, ich gucke gerade parallel so ein bisschen nach. Das hier ist uncut. Hoho, fast. Also quasi live. Pesetan. Pesetan. Wer erinnert sich nicht? Ich habe, glaube ich, nie eine Pesete in der Hand gehabt. Von daher, Glückwunsch, wenn ihr damals in der, ja, die Gelegenheit hattet, noch ausländische Währungen zu sammeln. Ich glaube, ich habe noch ein paar Lira hier rumliegen, die aussehen wie 2-Euro-Stück. Wenn wir wieder für Verwirrung sorgen, wenn es mal wieder Kassensturz für den Urlaub gibt. Na gut, zurück zu Xmas Tale. Genau, also und sie beschließen dann eben, diese Frau im Loch hier zu erpressen und sich am Reichtum, den sie sich ja erbeutet hat, zu beteiligen. Und foltern sie ein bisschen, indem sie sie eben in diesem Loch gefangen halten, notdürftig verpflegen. Eigentlich gar nicht verpflegen, aber es gibt ein kleines Mädchen, das hier dabei ist. Und sie wirft der Frau, die sehr, sehr garstig und sehr, sehr aufgebraucht ist, aber sie ist eben verletzt und kann selbst nicht aus dem Loch raus. Und so beginnt dann eine Art Katz-und-Maus-Spiel, was sich dann immer weiter zuspitzt. Und es hat ein bisschen was von Schweigen der Lämmer, von dem Psycho, der seine Opfer in dem Loch mit dem Eimer versorgt. So in die Richtung erinnert es mich. Also ich glaube, da hat er sich auch ein bisschen inspirieren lassen. Aber es geht tatsächlich um diese Kindergang. Und was soll ich sagen? Es ist tatsächlich eine sehr, am Anfang eine sehr sympathische, coole Kindergang, die sehr, sehr retro-nostalgisch ist. Also es spielt in den 80ern, das merkt man auch, sie haben alle coole Bikes, sie haben alle irgendwelche coolen Lederjacken und Outfits, die voll in diese Zeit passen. Einer ist totaler Karate-Kid-Fan und übt dann den ganzen Tag seine Kranich-Technik oder was auch immer. Ja, ist alles sehr old-fashioned. Hat mir aber gut gefallen, so ein bisschen Nostalgie-Flair. Ich habe ja letztens mal mit den Filmfressen über Coming-of-Age-Filme im düsteren Segment geredet und da war ja zum Beispiel auch Super Dark Times oder so Sachen mit dabei. Und so in die Richtung geht er auch tatsächlich ein bisschen. Also eher so aus Summer of 84 könnte man hier als Parallele ziehen. Nur mit viel, viel jüngeren Kindern. Also es sind wirklich Kinder, keine Jugendlichen. Also die sind hier vielleicht 12 Jahre alt. Und das haben die auch mit Kinderdarstellern besetzt. Unter anderem, und da habe ich gedacht, ach, das Gesicht kennst du doch. Ivana Baquero, die hier ein, ja, eigentlich das vernünftige Mädchen spielt. Die vernünftige in der Runde. Und die hat gerade mal ein Jahr später ja eigentlich den internationalen Durchbruch geschafft, nämlich mit Pan's Labyrinth von Guillermo del Toro, wo sie Ophelia gespielt hat. Und das war quasi ihr Vorgänger, wo sie sieht einfach genauso aus. Das ist schön, wenn du Kinderdarsteller in bestimmten Rollen hintereinander siehst. Sie verändern sich eigentlich kaum, bis auf die Frisuren. Gut. Bei Ivana war es jetzt so, dass sie jetzt natürlich nicht den riesigen Durchbruch geschafft hat. Also sie hat auf jeden Fall einige spanische Filme und Serien noch weiter gedreht, hat dann ja auch international Sachen wie zum Beispiel The Shannara Chronicles, den ich nie gesehen habe. Also es ist eine Serie, bin ich ehrlich. Oder jetzt auch eine spanische Serie, die heißt High Seas. Und jetzt zuletzt, 2021, war sie bei Black Friday, unter anderem mit Bruce Campbell, dabei eine große, große Enttäuschung leider, wie ich finde, der Film. Der war sehr, sehr ununterhaltsam. Aber man kennt sie auf jeden Fall. Und sie spielt hier auf jeden Fall ja eine kleine, niedliche Moni, die eben so das Gewissen der Gruppe auch gewisserweise immer spielt, weil sie, also die Jungs, also es sind fast ausschließlich Jungs, es sind vier Jungs und ein Mädel, wie oft ja früher irgendwelche Kinderbanden aufgestellt waren. Es ist eben, sie ist die Schwester von einem der Jungs und sie ist eben mit dabei, ja. Und die Jungs sind also Best Buddies, also sie machen wirklich alles zusammen und jeden Blödsinn und spielen und verarschen Leute und gucken auch in ihrer Freizeit zum Beispiel Horrorfilme. Heimlich. Fand ich sehr schön, weil der Film fängt nämlich an mit einem Zombie-Film, der sehr, sehr, sehr 70er, 80er Jahre mäßig aussieht. Ich habe erst gedacht, so, das ist aber nicht die Inhaltsbeschreibung, die ich vorhin dazu gelesen habe. Und es ist tatsächlich ein Ausschnitt aus einem imaginären Film, der innerhalb von dem Film vorkommt, der Zombie Invasion heißt, um einen super coolen Tough Guy, der gegen einen bösen Professor, der Zombies erschafft, kämpft und eine blonde, holde Maid aus der Not rettet, indem er einem Zombie einen, ja, Stift ins Auge oder ein Messer ins Auge rammt, bis dann schwarze Plörre rausblutet und das ist das Indiz dafür, dass der Zombie tot ist. Klingt wie der Abklatsch vom typischen 80er Jahre Euro-Zombie-Film, macht aber auch sehr viel Spaß gerade am Anfang. Es gibt also so ein paar sehr schöne Kulissen mit herumbaumelnden Gliedmaßen und Händen und alles, sieht alles sehr foggy aus, sehr over the top, mit Billigrequisiten vollgestopft, aber da habe ich gedacht, okay, cool. Und dieser Zombie-Invasion-Film spielt auch eine große Rolle für den weiteren Film, weil die Kinder lieben diesen Film. Die haben den insgeheim aufgenommen und der wird dann rumgereicht, wie in der guten alten Zeit. Also ich war ja leider nicht mehr in der alten Tape-Zeit aufgewachsen. Bei mir gab es dann schon CDs bzw. DVDs oder Festplatten, die dann rumgereicht wurden. Aber vorher gab es ja dann entsprechend die selbst aufgenommenen Videotapes. Und die spielen hier eine Rolle. Und Zombie-Invasion inspiriert die Jungs dann auch zu ja, dem einen oder anderen, wie soll ich sagen, sie treffen dann die ein oder andere Entscheidung auf Basis dieses Films, einfach nur, weil sie es cool finden. Und das hat dann zu tun mit einem Zombie-Ritual. Und die Damen im Loch, man muss dazu sagen, ihr geht es richtig, richtig scheiße. Sie wird gespielt von Maru Valdivielso, die hier die Rebecca Exposito spielt, die wie die Räuberin namentlich heißt. Sie ist auch die einzige Erwachsene, die man in dem Film wirklich zu sehen bekommt. Weil, das war so ein bisschen Peanuts-mäßig. Die Erwachsenen sind immer alle irgendwo im Gesicht abgeschnitten. Oder man sieht sie nur bis zum Oberkörper und was, also der Fokus ist voll und ganz auf den kleinen Kindern. Fand ich sehr, sehr sympathisch. Und sie wird eben, ja, so das Versuchsopfer. So die Laborratte dieser Kindergang, die ja unbedingt an die Kohle ran wollen, die dann auch mehr und mehr diese Kinderrolle ablegen und immer dreister und immer brutaler werden und auch nicht dafür zurückscheuen, die Bankräuberin eben dafür zu verurteilen, dass sie eben Bankräuberin ist und deswegen sich damit erklären, okay, sie ist eine Böse, also dürfen wir auch Böses tun. Ja, Moral at its finest. Und Moni ist die Einzige, die immer wieder, ja, aber sie ist doch ein Mensch und wir können sie doch nicht verhungern lassen und sie braucht doch medizinische Hilfe und ihr geht's doch so schlecht. Und es geht ihr richtig schlecht. Also am Anfang versucht sie noch tatsächlich auszubrechen aus dem Loch, aber schafft's nicht. Und dann gibt's so ein paar eklige, also es gibt nicht viele eklige Szenen in dem Film. Also man merkt schon, dass er fürs Fernsehen gedreht wurde. Also was man sieht, ist meistens sehr klein gehalten, aber es gibt ein paar kleine Gewaltspitzen. Und so ist zum Beispiel einerseits ihr Bein, was sehr schmerzhaft aussieht, muss ich wirklich sagen, aber auch zum Beispiel abbrechende Fingernägel beim Rausklettern. Das könnte für manche, die auf sowas stehen, schon ein Trigger sein, zu sagen, boah, da schaudert's mich. gehöre ich auch dazu. Ich weiß nicht, ich finde das immer recht fies. Muss ich sagen, fies ist das richtige Wort. Wenn du jemanden hast, der irgendwo rausklettert und dann bricht der Fingernabel ab, so quasi bis zum ersten Fingerglied. Ah! Fieser Scheiß, ja. Und auf jeden Fall werden die Kinder dann eben übermütig und werden auch immer drängender, weil sie wollen dieses Geld haben. Und sie wollen aber selbst nicht runtersteigen. Und sie nehmen auch in Kauf irgendwie, dass sie stirbt, aber irgendwie wollen sie es auch nicht so wirklich wahrhaben. Und deswegen nehmen zwei Jungs dann irgendwann nachts ganz, ganz übermütig sich ein Herz und praktizieren ein Voodoo-Ritual oder ein Zombie-Ritual, was sie eben in Zombie Invasion in dem Film gesehen haben. Ja, und am nächsten Tag ist die Bankräuberin tot. Ja, und ab dann bricht das große Chaos aus und es endet damit, dass wir einen Wechsel im Film haben. Also vorher war es ja eher so düsteres Coming of Age könnte man hier auch anwenden. Passt hier eigentlich ganz gut dazu. Der passt hier super drauf. Diese Gang, die dann verzweifelt ist, weil sie nicht wissen, was sie machen sollen. Erwachsene spielen, wie gesagt, kaum eine Rolle. Hat schon auch was in die Richtung S oder was ist, oder Stand by Me. Nur, dass hier die Leiche, ja dann wieder aufersteht. Sich eine fucking Axt schnappt und dann Jagd auf die Kinder macht. Zumindest eine vermeintliche Leiche. Und da wird der Film dann im letzten Drittel doch noch ein schöner kleiner Slasher in einem alten, leerstehenden Freizeitpark. Die Axt sprüht Funken, während sie über den Boden geschliffen wird. Die Bankräuberin, man weiß nicht, ist sie jetzt tot, ist sie untot, ist sie noch am Leben? Auf jeden Fall schreit sie die ganze Zeit nur die Kinder an, verfolgt sie schlurfend. Sieht sehr, sehr cool aus, ist sehr, sehr cool gemacht. Wie gesagt, es gibt jetzt hier keine Mega-Metzel-Action, aber ich fand den atmosphärisch sehr geil. Der ist sehr spannend zum Teil. Der geht ja nur eine Stunde elf. Also der ist wirklich, hat kaum Längen, eigentlich gar keine Längen, weil er perfekt eingesetzt ist. Es ist viel Fokus auf die Kindern, auf dem Miteinander und das ist auch sehr witzig zum Teil. Vor allem der eine nerdy Junge, der eben so total auf Karate-Kid abfährt. Es gibt dann einen Showdown und er darf dann seine Kranich-Technik tatsächlich auch zum Einsatz bringen. Und es gibt ein Bad Ending. Also ich muss sagen, tatsächlich, man merkt, dass es so ein Film aus so einer Anthologie-Reihe ist. Man merkt auch, dass er fürs Fernsehen gemacht ist. Also der hatte kaum Budget in dem Sinn. Deswegen gibt es auch wenige Schauorte. Aber ich muss tatsächlich sagen, die haben das von der Kameratechnik und von der Optik her und vom Schnitt her echt geil umgesetzt, dass da eine gute Spannung entsteht. Und gerade auch mit dieser Dame im Loch, in dem Santa Claus-Kostüm, ist jetzt auch ein ein Motiv, was ich jetzt so noch nicht so oft gesehen habe. Das hat tatsächlich sich gut dann ausgebaut. Und gerade auch der Fokus auf den Kindern war gut gesetzt, sowohl spielerisch als auch dann mit diesen erwachsenen Themen, die ja Kinder dann ja sich in den Kopf setzen und wie Kinder normalerweise nicht funktionieren würden oder denken würden oder handeln würden. Ist ja ganz klar. Aber das gehört ja hier dann dazu. Und dann zum Schluss nochmal diese, ja, in den Slasher abzudriften und vor allem dieser Freizeitpark. Der sieht echt cool aus. Hat so ein paar fiese Figuren und Rutschen und alles, was mit dabei ist. Und so eine Rollschuhbahn mit Disco. Ist schon sehr, sehr witzig. Aber auch irgendwo schaurig, muss ich sagen. Also hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Hatte ich nicht erwartet, das in einem spanischen Anthologie-Fernsehfilm zu entdecken. Und vor allem auch die Schauspieler. Ich fand die cool. Ich fand diese Kinderschauspieler cool. Aber die Bankräuberin, die ist so, so krass drauf. Die tut einem einfach wirklich nur noch leid. Ich meine, Bankräuberei ist jetzt nichts Gutes, aber sie tut einem einfach nur noch leid. Und dann gönnt man ihr auch diesen Payoff, den sie zum Ende dann quasi auch bekommt, indem sie dann die Rollen umdreht. Von daher kann ich Xmas Tale tatsächlich sehr, sehr empfehlen, wenn ihr mal auf einen kleinen Fernsehslasher steht, der jetzt weniger brutal ist, dafür umso spannender und einfach so ein paar kleine Nostalgie-Vibes auch drin hat. Also wer jetzt zum Beispiel auch mit den 80er Zombie-Filmen, oh Gott, Pelliculas auch was zu tun hat oder da ein Herz für hat, der wird hier definitiv seinen Spaß damit haben. Gibt's, wie gesagt, also aktueller Stand war für 99 Cent bei Amazon Prime konnte man sich den leihen, weil ich glaube, auf DVD oder so kriegt man nicht. Vielleicht findet ihr ihn auch bei YouTube oder so. Ich kann mir vorstellen, weil der ist ja nicht so brutal, dass man den da auch irgendwo sich anderweitig anschauen kann. Schaut einfach mal, geht einfach mal auf die Suche nach Xmas Tale bzw. Fuento de Navidad von Paco Plaza, falls ihr mal sehen wollt, was er so vor Rack gemacht hat. Und ich finde, man merkt schon, dass er da schon sehr versiert war in dem, was er tut und in dem, was er später auch beweist, was er kann. Er ist jetzt kein überragender Filmemacher, aber ich finde, er hat ein Händchen für das Spannende, für das Komische, für das Skurrile, aber auch für das Gewalttätige. Und das war ja bei Rack auch so, was bis heute, finde ich, immer noch eine super geile Filmreihe. Wirklich. Also gerade im Found Footage noch mal was Besonderes. Und er war auch damals so ein kleiner Geheimtipp, inzwischen nicht mehr so. Aber Xmas Tale, falls ihr mal wissen wollt, was er so davor gemacht hat, kann man definitiv nichts falsch machen, würde ich sagen, an der Stelle. So, das war's mit Xmas Tale. So ein bisschen die harmlosere Schiene. Und jetzt, ich habe ja nicht umsonst das Fest der Hiebe ausgerufen. Ihr braucht natürlich auch noch ein bisschen was fürs Splatterherz. Und deswegen habe ich einen Film rausgesucht, den ich, oh Gott, letztes Jahr gesehen habe, der aber schon ein bisschen älter eigentlich ist, aber von zwei spanischen Filmemachern ist, die ich über alle Maßen einfach liebe. Und ich hoffe und ich bete und ich indoktriniere einfach bis zum Geht nicht mehr, dass die irgendwann ihre Chance bekommen und dass sie irgendwann mal das Budget bekommen, endlich was Großes machen zu dürfen und nicht immer nur mit den kleinen zusammengekrebsten Filmen sich irgendwo über Jahre hinweg beschäftigen. Die Jungs haben es einfach verdient. Und ich habe schon zweimal in diesem Podcast über Filme von ihnen gesprochen. Und heute ist das dritte Mal. Die Rede ist von Adrian Cardona und David Muñoz. Richtig, das sind die Herren hinter Fist of Jesus. Das sind die Herren hinter Brutal Relax. Habe ich hier, wie gesagt, schon besprochen. Und heute sprechen wir über, ja, den Weltuntergang. Und es ist trotzdem Weihnachten. La Última Navidad del Universo. Und der Film lief tatsächlich bisher ausschließlich auf Festivals, wie es ja oft mit ihren Filmen so ist. Der ist auch noch nicht irgendwo erschienen, was ich schade finde, weil er ist eigentlich von 2019. Hat aber durch Corona etc. dann viele, viele Delays gehabt, ist nicht so veröffentlicht worden, wie sie ihn veröffentlichen wollten. Und so ist er, glaube ich, erst 2021 dann erst auf die Festivals wirklich gekommen. Und wer sich erinnert, ich habe 2021 die Trash Night in Wolfsburg besucht. und habe da unter anderem ja Eva Habermann kennengelernt, beziehungsweise getroffen, haben mal ein bisschen geschnackt und Foto gemacht und alles. Hatte ich ein Interview vorher zu ihrem Film Zist gehabt und habe dort eine Signatur abgeheimst und also, ja, ich weiß, ein bisschen Fanboy muss das sein, ne? Und das Schöne war, an dem Abend liefen ja einige coole, also wirklich coole Filme. Das Highlight war natürlich Drei Engel auf der Todesinsel, Jabanowski, at its finest, den will ich irgendwann hier auch nochmal besprechen, der ist so geil, dieser Film. Ja, und eben im Kurzfilm-Vorprogramm lief eben auch La Última Navidad del Universo. Und worum geht es in diesem Weihnachtsslasher? Ja, es ist der 25. Dezember, da ist ja Weihnachten in Spanien. Und die Welt ist aber untergegangen. Also wir sind in der Postapokalypse. Die Welt ist irgendwie zur Hölle gefahren. Es ist unendlich heiß. Eine Milliarde Zillionen Menschen sind gestorben. Und die paar wenigen, die noch überlebt haben, haben sich in feinster Postapokalypse-Manier in Lack und Leder geworfen, haben sich irgendwelche Go-Karts motorisiert und pesen jetzt durch die Wüste und terrorisieren sich gegenseitig und beklauen sich und morden sich und hast du nicht gesehen. So, aber trotzdem ist natürlich Weihnachten. Und wir kommen am Anfang an in einer sehr, ja, unschönen Situation, in dem ein armer Typ im Boden eingegraben ist, bis zum Hals. Er hat so eine Fliegerkappe auf und er scheint der letzte seiner, ja, Truppe zu sein, der überlebt hat und wird von einer anderen Truppe massakriert und gefoltert. Und die sind natürlich alle in feinster Mad Max-Manier. Alter, das sind so geile Maschinen und Outfits und alles ist dreckig und stinkt und ist blutig und verölt und hast nicht gesehen. Genau. Und er ist eben verzweifelt. Er weiß, er wird gleich sterben, aber es ist ja Weihnachten. Also schickt er ein Stoßgebiet gen Himmel und wünscht sich zu Weihnachten, ach, bitte, Santa, rette mich, rette mich. Und Santa erhört ihn. Und da kommt Santa Claus. Nicht into town, sondern into the valley, könnte man sagen. Also er kommt dann in diese Schlucht marschiert und hat einen Sack dabei mit Geschenken. Und David Munoz und Adrian Cardona haben hier einfach mal das Szenario genommen. Ja, was ist denn, wenn Santa Claus kommt, um Kinder zu beschenken oder die Lieben zu beschenken, aber es gibt niemand Liebes mehr oder keine guten Kinder mehr oder keine braven Kinder mehr. Ja, und dann macht Santa halt eben das nächstbeste. Er bringt die bösen Kinder, die in dem Fall ja keine Kinder mehr sind, einfach mal mit den Geschenken, die er ihnen mitgebracht hat, um. Und metzelt drauf los, was das Zeug hält. Und es ist wieder mal, also wirklich, die Jungs haben wirklich ein Talent. Die haben wirklich ein großes, großes Talent. Denn sie können einfach immer wieder dasselbe machen, aber immer wieder anders. Und es ist immer wieder ein wunderbar herrliches Splatterfest, was sie hier abliefern. Wir haben es hier mit dem wohl blutigsten Weihnachtsfilm aller Zeiten zu tun. Ich kann das jetzt nicht belegen, aber es kam mir so vor. Ich meine, der Film geht nur, ich glaube, er geht paar 20 Minuten oder so. Also Kurzfilm, ganz klassisch. Aber Alter, was hier wieder mal alles an Gedärmen durch die Gegend fliegt, an abgerissenen Gesichtern da anderen rumgeklatscht wird. Es werden Gedärme und Blut und Gliedmaßen abgetrennt. Es spratzt in alle Richtungen. Es werden Schädel eingeschlagen. Es werden Körper halbiert. Ach, es ist wirklich ein Fest der Hiebe. Es ist ein Fest. Und vor allem ist das Schöne, dass der Santa hier von einem Schauspieler, der heißt Juan José Torres, den ich vorher noch nie gehört habe, er spielt das so richtig geil, badass. Er hat für jedes Spielzeug, es sind wirklich Spielzeuge in seinem Sack, die er dann umfunktioniert als Waffen. Und er hat für jeden dieser Punker, Mad Max Punker, was im Sack dabei. Und es gibt so viele originelle Arten, wie die Leute einfach sterben. Und das ist das, was die beiden, also Cardona und Munoz, einfach drauf haben. Die sind unendlich kreativ in ihrer Art und Weise. Wie können wir Leute umbringen? Wie können wir Leute auseinanderfetzen? Wie können wir Leute dazu bringen, dass ihnen der Kopf platzt? Und es sind so geile Sachen. Und ich verspreche euch, ihr habt noch nie jemanden gesehen, dem durch ein Videospiel so der Mindfuck abgeht. Das sind so viele geile Szenen. Ich will diesen Film nochmal irgendwo sehen. Ich will den irgendwann auf Scheibe hier daheim haben. Ich habe ja schon die anderen Kurzfilme von den Jungs hier zu Hause. Und Fist of Jesus sowieso. Und die findet man ja auch überall. Aber La Última Navidad del Universo findet man noch nicht. Weil der eben noch, ja, am Rumreichen ist. Ich meine, die hatten ja auch wieder ein Mikrobudget. Ich glaube, 5000 Euro. Die haben den ja über 3 Jahre oder noch länger wieder gedreht. Und da ist natürlich jetzt erstmal die Ausspielzeit, bis der veröffentlicht werden kann, noch ein bisschen hin wahrscheinlich. Ich vermute, dass der irgendwann den nächsten, wenn er hoffentlich kommt, er, ich würde mir es wünschen, weil diese Kurzfilme auf Scheibe ist ja auch keine Selbstverständlichkeit. Ich würde aber ganz ehrlich, mir wäre es egal, was sie dafür verlangen würden. Ich würde es kaufen. Ich habe damals für diese Compilation, ich glaube, die hat 20 Euro oder was gekostet. Da sind im Endeffekt, ich glaube, 7 oder 8 Kurzfilme drauf. Nicht alle von Munoz und Cardona, aber eben so im Geiste von den beiden. Und die haben es hier tatsächlich verdient, dass sie eben einen Verleger bekommen. Sie arbeiten ja scheinbar immer noch daran, ihre Langspielversion oder Langfilmversion von Fist of Jesus, der ja eigentlich ich weiß gerade nicht mehr, wie er heißen soll, Nazareth, irgendwie sowas. Also es ist ja eigentlich nur ein Kurzfilm geworden, weil sie für den Langfilm 2012 keine Kohle zusammenbekommen haben. Und so halten sie sich eben mit Kurzfilmen über Wasser. Aber die Jungs müssen einfach irgendwie endlich mal die Förderung bekommen, die sie verdienen. Ich habe ein Interview mit den beiden gelesen, da haben sie gesagt, ja, sie bekommen keine Gelder von spanischen Produzenten, weil sie weil die halt auch immer sehr, ja, strittige Filmthemen hier aufgreifen. Ich meine, Splatterfilme an sich oder Gore, okay, aber dann halt eben auch noch mit solchen, in Anführungszeichen, heiligen Sakramenten, wie jetzt Jesus oder dem Weihnachtsfest oder hast du nicht gesehen. Das finanziert zu bekommen, ist gar nicht mal so einfach. Und deswegen krebsen die dann halt irgendwie über Jahre dann immer mit so ein paar Euros rum, die sie dann irgendwie zusammenkriegen und dann wieder was drehen können. Und im Endeffekt, das Praktische ist ja, sie machen immer alles selber. Sie sind ja praktisch sehr, sehr gut veranlagt, können auch die ganzen Effekte selber machen. Also die ganzen geplatzten Köpfe und abgezogenen Gesichter und was, da haben sie ja inzwischen Erfahrung. Ich sag nur Brutal Relax, das war ja dann der Nachfolger. Der kam ja dann nach Fist of Jesus, glaube ich. Und es war immer noch eine Schippe drauf. Immer noch eine Schippe drauf. Und wie gesagt, man entdeckt vieles, was man schon gesehen hat bei den Jungs, aber es gibt auch so vieles, was einfach überraschend ist. Was Fun-Splatter at its finest einfach ist. Und deswegen, ich hoffe und bete wirklich dafür, dass ihr irgendwann auch die Chance habt, La Última Navidad del Universo zu sehen. Zumal Mark Velasco auch wieder mitspielt. Erinnert euch, das ist Jesus. Der hat in Fist of Jesus die Hauptrolle gespielt und der hat auch immer wieder Auftritte bei den Jungs und das ist einfach so schön, weil hier merkst du, da ist ganz viel Liebe einfach drin, da ist ganz viel Sorgfalt drin, da ist ganz viel wir wollen was Cooles machen Vibe drin und das, also es ist nicht gezwungen, was sie machen, sondern sie haben Bock auf solche Filme und das finde ich geil und ich finde sowas unterstützenswert, deswegen will ich euch auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr die Chance habt und ich gebe euch Bescheid, sobald ich mitbekomme, dass das Teil irgendwo, ob es eine Kickstarter-Kampagne ist, ob es irgendwie eine Pressung gibt, was auch immer, oder irgendwo ein Stream oder was dazu. Ich gebe euch Bescheid, wenn ihr La Última Navidad del Universo schauen könnt, aber bis dahin müsst ihr euch leider von dem, was ich euch so hier erzählt habe, anfixen lassen. Es ist einfach zu geil. Vielleicht habt ihr auch das Glück, dass er irgendwo auf irgendeinem Festival läuft. Jetzt auch nach, selbst auch wenn er schon 3 Jahre alt ist, ist ja egal. Der wird ja immer noch rumgereicht. Wie gesagt, letztes Jahr lief er in Wolfsburg. Vielleicht landet er dann ja auch bei euch mal irgendwo in der Nähe. Fände ich sehr, sehr unterstützenswert und sehr, sehr geil, weil der macht richtig Spaß. Und ist sehr kurzweilig natürlich. Aber allein diese Kreativität mit Spielzeug, mit Holzzügen und was da so alles in seinem Sack drin ist, es ist absolut fantastisch. Also von der Seite 2 Filme heute, die ich besprochen habe, 2 Filme, die auf ihre Art sehenswert sind, finde ich. Und auch zwei Filme, die wirklich low budget sind, die wirklich mit wenig Geld viel gemacht haben, wie ich finde, und deswegen auch gesehen werden sollten. Und vielleicht gefallen sie euch ja auch. Und gerade so in der Weihnachtszeit, wo ja alles so auf diese klassischen Christmas-Slasher oder was aus ist, da finde ich sowas immer sehr erfrischend. Wenn man auch so kleine, vielleicht auch wirklich europäische Produktionen mal vor die Linse bekommt. Die machen nämlich richtig Spaß. Und da ist nochmal eine ganz andere Motivation dahinter als das x-te Remake von Silent Night, Deadly Night oder hast du nicht gesehen. Und ja, von daher wünsche ich euch eine wunderprächtige Zeit mit diesen beiden Filmen. Ich hoffe, dass ihr sie irgendwie in die Finger bekommt. Falls ihr sie kennt, tatsächlich, dann Respekt. Dann habt ihr wirklich einen guten Zugang dazu. Oder Glück gehabt, vielleicht irgendwo. gebt mir gerne mal Bescheid, was ihr von den Filmen haltet. Was haltet ihr denn eigentlich generell so vom spanischen Film? Auch gerade im Horrorsegment oder so. Da gibt's ja auch viele Filme, die immer so als Geheimtipps gefahren werden, aber die eigentlich viel größer gefahren werden sollten, wie ich finde. Was haltet ihr denn davon? Sagt mir da gerne mal Bescheid, kommentiert mir gerne auf Instagram oder was. Falls ihr noch was braucht für unter den Weihnachtsbaum, denkt mal dran. Es ist ja bald Weihnachten. Es gibt ein paar schöne, ja, wärmende Hoodies zum Beispiel im Trashtaucher-Shop. Da könnt ihr euch einkleiden. Die sind wirklich sehr warm. Ich habe hier einen daheim mit dem Oktobär. Ist jetzt zwar kein Oktobär mehr, aber der hält wirklich geil warm. Den habe ich eigentlich fast jeden Tag an. Von daher kann ich nur empfehlen, schaut da mal vorbei, falls ihr euren Liebsten mal was Gutes tun wollt. Ich will mal schauen. Vielleicht kommt jetzt zu Weihnachten dann nochmal was Spezielles in den Shop. Ich bin ja gerade am Wursteln. Aber ansonsten unterstützt mich auch gern bei Affiliate mit Kochfilms, The Playon oder bei Ko-fi. Da könnt ihr mal 2 Euro für einen Glühwein in die Kasse werfen. Ich würde mich da sehr drüber freuen. So, das war's jetzt für heute mit diesem Double-Feature aus España. Ich hoffe, ihr hattet mal wieder Spaß, eine gute Zeit. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Da kommt dann wieder ein Film und ein besonderer Film, will ich sagen, aber mehr verrate ich euch noch nicht. Bis dahin, alles Gute und bleibt gesund und holt euch ein paar geile gebrannte Mandeln oder sowas oder Magenbrot vom Weihnachtsmarkt, da habe ich auch wieder Bock drauf. Oder man macht selbst, habe ich auch mal selbst gemacht, Magenbrot, ist schon geil, aber aktuell, ich weiß nicht, das Fertige, manchmal finde ich es geiler. Aber gebrannte Mandeln, selbstgemacht, sind auch sehr geil. Ich glaube, mache ich die Tage mal wieder. Oder Plätzchen backen, ganz klassisch. So, das war's jetzt aber tatsächlich. Adiositas, ihr Lieben. Ciao, ciao.